Wer seine Bibel dabei hat, wir sind ja im Epheser Kapitel 4, würde ich euch ermutigen, diese Stelle aufzuschlagen. Paulus spricht ja in diesem Text über das Wunder der Gemeinde, die Gott aus Juden und aus Nichtjuden ins Leben gerufen hat. Und wenn wir uns erinnern, das sind schon viele Bibelarbeiten zurück, aber das war ja einmal so mehrere Male so Inhalt der Bibelarbeit. Und er sagt, dass ferne und nahe, alle sind sie durch Glauben gerettet worden, durch die Gnade. Und sie sind eins gemacht. Sie sind nicht nur persönlich zum Glauben gekommen und sind jetzt mit Gott im Reinen, sondern jeder der Geretteten ist gleichsam hineingetan worden in die Gemeinde und ist in diesen Leib, in diese Einheit hineingetauft worden. Und diese Einheit ist eine geistliche Einheit, nicht eine, die wir uns wünschen oder vorstellen, sondern es ist eine gegebene göttliche Einheit, die es zu bewahren gilt. Wir schauen mal hinein in den Vers 3, in Kapitel 4. Ich denke, so vor zweimal war das Inhalt der Bibelarbeit. Da heißt es, dass wir eifrig bemüht sein sollen, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Also sie ist da und unsere Aufgabe ist nicht, sie zu erfinden, nicht sie zu schaffen, sondern diese Einheit der Gemeinde Christi zu bewahren. Ja, Gott hat eine gemeinsame Grundlage gelegt, das weiß ja, jetzt umfassen wir ein bisschen Kapitel 4. Gott hat eine gemeinsame Grundlage für seine Gemeinde gegeben. Und die ist gewaltig, die ist so mächtig, dass man fast vergisst, dass es da auch Unterschiede gibt. Das heißt, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Das hat Gott gegeben für die Einheit. Und dann geht Paulus weiter und sagt, und nicht nur das, Gott hat aber auch uns Gaben gegeben und die sehen manchmal sehr unterschiedlich aus. Aber auch diese unterschiedlichen Gaben sind dafür gegeben, damit die Einheit des Leibes gewährt und gegeben und bewahrt bleiben kann. Und er sagt, jede der Gabe, die wir empfangen haben durch den Heiligen Geist, ist dafür da, damit ein Ziel erreicht wird, nämlich in Versen 12 und 13 ist das so beschrieben, das sage ich vorweg, bevor wir auf unseren Text kommen. Es ist uns alles gegeben zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Also auch hier ein sehr klar formuliertes Ziel, die Grundlage, die Gott gegeben hat für die Einheit, die unterschiedlichen Gaben, die Gott verliehen hat durch seinen Geist. Sie alle haben ein Ziel, die gegenseitige Erbauung und die Einheit, diese Reife dieses Leibes und dieses Hinstreben zu Christus. Der Vers 16 war ja so ein Schlüsselvers, das haben wir uns, denke ich, gut gemerkt, die da waren. Dass von ihm aus vollbringt der ganze Leib, also von Christus aus, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Auch hier ist es Jesus Christus und sein Leib, die als Ziel gelten, von dem, was Gott schenkt und gibt. Und jetzt in diesem Zusammenhang, wo Paulus so über die Einheit und über dieses Ziel, dass Jesus Christus das Haupt zu ihm hin wächst alles und der Leib wird reifer und größer und fester, dass er auch gegen Irrlehren und gegen irgendwelche Wind der Verführung standhalten kann. Und in diesen Kontext, in diesen Zusammenhang hinein kommt jetzt der Text, den wir gemeinsam lesen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das beachten. Es ging vorher, schon lange vorher, um die Einheit der Gemeinde, damit wir auch diesen Text, den wir lesen, auch in diesem Zusammenhang, in diesem großen Ganzen auch wiederfinden. Es ist ein Anliegen von Jesus, es ist ein Anliegen von Paulus, die Einheit der Gemeinde und dieses geistliche Werk den Christen vor Augen zu führen. Und diesen Text, den wir lesen, wollen wir auch in diesem Zusammenhang verstehen. Wir lesen jetzt zunächst die eine Hälfte, wir werden ab Vers 17 lesen, bis Vers 19 erstmal. Und zwar vielleicht mit der Überschrift im Kopf. Sie sind ja unterschiedlich überschrieben, die Texte in den Bibeln und in den Übersetzungen. Aber ich habe an diesen Satz gedacht, was zerstört oder auch was stört die Einheit der Gemeinde. Und jetzt wird hier ein fleischlicher oder ein sündiger Wandel des einzelnen Gliedes am Leib beschrieben. Als ein Hindernis, als ein Stolperstein, als etwas, was gegen die Einheit wirkt. Und wir wollen diesen Text einmal lesen. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jeder Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Zunächst lesen wir nur so weit. Wir werden nachher den Text auch noch weiter betrachten. Paulus hat ja bereits den Wandel angesprochen und so fängt das vierte Kapitel an. Er hat ja die ersten drei Kapitel den Fokus drauf gelegt, was haben wir in Jesus Christus ohne unser Zutun bekommen. Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, und weil euch das alles gegeben ist, bringt das eine Verantwortung mit sich. Und er sagt, die Verantwortung besteht darin, wandelt würdig eurer Berufung, zu der ihr berufen worden seid. Also das, was ihr habt, das sollt ihr auch leben. Und wenn wir uns die Frage auch aus den Texten, die wir vorher schon gelesen haben, stellen sollten, warum sollen Christen nicht wie Gottlose wandeln? Warum soll ihr Leben anders sein als das der Gottlosen? Oder was ist die Voraussetzung dafür? Ich will es mal so fragen. Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir anders wandeln können? Vielleicht können wir uns dazu mal äußern. Was ist die Voraussetzung, die Gott gegeben hat, dass gläubige Menschen anders leben können als ungläubige Menschen? Aus dem Epheser-Texten, was ist uns alles an Vorschuss, an Geschenken gegeben worden, damit ein Paulus sagen kann, und jetzt wandelt auch so. Weil das immer Gottes Prinzip ist. Erst zeigt er uns auf, was uns gegeben ist, und dann erst kommt die Aufforderung, das auch einzusetzen, das auch zu nutzen und das auch zu leben, was wir sind. Ja, war die Frage verständlich? Was hat Gott uns gegeben, damit wir als gläubige Menschen anders leben und handeln können als nicht gerettete Menschen? Ihr könnt einfach reinrufen, wenn es laut genug ist, sonst wiederhole ich das auch. Wir haben eine andere Grundlage als die Welt und ich denke, Francisco, du meinst Jesus Christus. Ja, Jakob. Ja. Gott hat sein Wesen uns offenbart und gezeigt, wie er ist. Und jetzt sind wir von seinem Geist, von seinem Samen. Ja. Das ist eine Voraussetzung, um auch entsprechend leben zu können. Ihr könnt auch einen Bibelvers lesen. Manchmal ist das da so gut formuliert, dass man sich schwer tut, da selber irgendwie das zu formulieren. Ja, ihr habt Christus nicht so, wie wir das eben auf die Weise der Gottlosen nicht so kennengelernt. Also ihr kennt ein anderes Vorbild, einen anderen Herrn. Das ist schon nicht wenig, was hier zusammengetragen worden ist. Ich erinnere einfach mal an so Stichworte, ohne jetzt Texte zu nennen. Es heißt über die Gemeinde Gottes: Volk des Eigentums. Ihr seid versiegelt. Und wir sprachen darüber, dass das ein Zeichen des Eigentums ist. Also Gott, Jesus Christus, besitzt die Seinen. Also wir sind unter seiner Herrschaft, zu ihm gehörend. Dann haben wir von den Gnaden oder Geistesgaben gelesen. Gott hat uns ausgestattet mit etwas, was von ihm kommt und was dann auch fähig ist, das zu vollbringen, was er verlangt. Vielleicht auch was sehr Einfaches noch, würde ich hier gerne hinzufügen. Gott hat uns einander geschenkt, damit der andere uns erbaut. Es ist genauso, wie wir auch dafür da sind, um dem anderen zu erbauen. Dafür ist ja die Gabe da. Und das sind alles Mittel, die Gott uns schenkt, damit er sagen kann, und jetzt wandelt auch. Er überfordert uns damit nicht. Daher ist ein früherer Wandel, so wie die Bibel das sagt, so wie ihr früher gewandelt seid, oder nicht mehr, heißt es hier in unserem Text, daher ist so ein Wandel nicht denkbar. Gott hat so viel gegeben, Gott hat so viel offenbart von sich, von seinem Wesen, das ist einfach, das wäre widersprüchlich, jetzt so zu tun, als wäre das nicht geschehen. Mir scheint, die Bibel ist da manchmal so logisch, so nachvollziehbar. Sagt, da ist so viel vom Geistlichen, von den Geschenken Gottes euch gegeben worden, es wäre einfach nicht klug, nicht natürlich, ganz unnormal, wenn ihr so weiterleben würdet wie bisher, als hätte es diese Beschenkung nicht gegeben. Wenn unsere Kinder an Weihnachten auf unsere Geschenke überhaupt nicht reagieren und damit nicht anfangen zu spielen, dann wundern wir uns auch, da passt doch was nicht. Man reagiert doch da drauf. Ist vielleicht ein sehr schwaches Bild. Aber Gott gibt viel, bevor er etwas von uns verlangt. Wie sollen wir nicht leben? So könnte man diesen Text auch überschreiben, oder wie ich das vorher sagte, was stört oder was zerstört die Einheit der Gemeinde? Und es ist sicherlich ein dunkler Text, vielleicht auch etwas, worüber wir nicht so gerne nachsinnen. Aber was sind so die Kennzeichen eines gottlosen Wandels oder eines gottlosen Menschen? Und wenn wir das mal so durchgehen, in den Text hineinschauen, dann heißt es, dass die übrigen Heiden, und ich denke, er spricht ja zu Heidenchristen, die aus dem Heidentum kommen, an Gott gläubig geworden sind. Jetzt sagt er aber, die übrigen Heiden, sie wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir diesen Begriff alle füllen werden oder was wir dahinter verstehen, wenn es heißt, die Nichtigkeit des Sinnes. Vielleicht kennen wir eher dieses sinnlos, wenn etwas Sinn ohne Sinn ist. Es macht keinen Sinn. Ich denke, die Devise oder das Motto der Zeit, der Gesellschaft ist häufig, das stelle ich auch so fest im Gespräch mit Menschen in meinem Umfeld, es muss nicht unbedingt alles Sinn machen, was wir tun, aber es muss Spaß machen. Und das wiegt irgendwie schwerer. Und wenn man dann hinterfragt, das, was wir tun, wie sinnvoll das ist, dann erntet man manchmal vielleicht sogar Kritik. So, man muss doch nicht alles hinterfragen. Es muss doch nicht alles im Leben Sinn machen. Wir machen das, weil wir es schon immer so gemacht haben. Nach einer Beerdigung kam ich auf diesen Gedanken, aus dem Gebet von Mose zu sprechen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und ich sagte nur, eigentlich ist es nicht so klug, wenn wir so tun, als wenn es ewig so weitergehen würde. Seit tausenden von Jahren sterben Menschen, aber wir tun so, als wenn es an uns vorbeigehen würde. Dann sagte ein Kollege, aber wenn ich jeden Tag darüber nachdenken sollte, dann würde ich wahnsinnig werden. Das geht nicht. Das macht mich krank. Das kann ich gar nicht. So im Gespräch gestern mit den Ältesten. Da sagte Alex auch so, hat eine Sendung mitverfolgt. Bei der Vorbereitung fiel mir dieser Satz ein. Da sagte ein Philosoph, ein schlauer Mensch, in dieser heutigen Zeit, wo wir Menschen uns weniger an Kirche, Religion und Gott ausrichten, da ist es dem Menschen besser, nicht nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Weil wenn er Gott aus diesen Fragen rausklammert, dann macht es ihn nur kaputt und krank. Er sollte sich diese Frage besser nicht stellen. Und vielleicht trifft das, ja, so diese Nichtigkeit des Sinnes, dieses einfach nicht tiefer fragen, nicht tiefer nachdenken, einfach drauf losleben. Und so wird hier ein Mensch beschrieben, der ohne Gott in dieser Welt ist. Er handelt einfach nach der Nichtigkeit seines Sinnes. Und dann scheint mir, gibt es hier eine Steigerung. Dann lesen wir weiter und dann heißt es, deren Verstand ist verfinstert. Das ist jetzt noch in Vers 18. Der Verstand ist verfinstert, also da ist kein Licht. Und dann geht es noch weiter und das heißt, sie sind entfremdet dem Leben Gottes. Sie sind geistlich tot. Und die Bibel hat viele Formulierungen, um diesen Zustand zu beschreiben. Aber ich denke, ein Vers, den wir bestimmt auch gut kennen und auch in diesem Zusammenhang erwähnen würden, ist 1. Korinther 2, Vers 14. Da heißt es, wir werden nachher auch noch andere Verse davor und danach lesen, aber da wird der Mensch, der natürliche Mensch, ohne Gott beschrieben. Und da heißt es, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Oder wie Luther das, meine ich, übersetzt ist, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Also er nimmt das gar nicht wahr. Er ist gar nicht auf der Wellenlänge. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Es ist ein sehr trostloser und dunkler Zustand, der aber nicht nur schlimm ist und bleibt, sondern so wie der Text das hier so hergibt, der sich verschlimmert. Also erst heißt es Unwissenheit und dann kommt Verhärtung dazu, ja auch in Vers 18, wegen der Verhärtung. Erst heißt es wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist und dann wegen der Verhärtung ihres Herzens. Es geht weiter, dann heißt es, jedes Empfinden geht verloren und dann kommt die Zügellosigkeit dazu und jede Art von Unreinheit und das Ganze mit einer unersättlichen Gier. Also das ist wie so eine Spirale des Bösen, es ist wie eine Leiter, wo es immer weiter, ja leider bergab geht. Und mir scheint so, wie der gottesfürchtige Mensch in Heiligung wandelt. Und dieses Wandeln heißt ja Veränderung und Bewegung. So wandelt auch der Gottlose in seiner Finsternis und in seiner Gottlosigkeit. Und es bleibt nicht nur schlimm, wie es ist, sondern es verschlimmert sich. Und das ist sicherlich eine Beobachtung, die wir machen können an Menschen, die uns vielleicht nahestehen, die ohne Gott leben, aber auch vielleicht, wenn wir an unser eigenes Leben zurückdenken in der Zeit ohne Gott, dass da eine Bewegung stattfindet. Es gibt Menschen, die sind zu Gott hin unterwegs und es gibt Menschen, die sind von Gott weg unterwegs. Es gibt bei beiden keinen Stillstand in dem Sinne, sondern da passiert Veränderung. Und fragen wir uns vielleicht, wo ist da die Verantwortung des Menschen? Ist er dem einfach hilflos ausgeliefert? Sprich, er wird als Ungläubiger geboren und dann nimmt das Unheil seinen Lauf? Oder wo sind diese Punkte, wo er vielleicht gegen ansetzen kann? Und ich würde in diesem Zusammenhang gerne mit uns zusammen, ich habe den Text jetzt nicht auf der Folie, aber die eine Bibel dabei haben, oder vielleicht können wir das auch noch einblenden, Victor. Römer 1, ab Vers 21 und folgende. Da ist ja ein, da widmet Paulus diesem Thema auch ein wenig mehr, gibt er dem Aufmerksamkeit und beleuchtet das und beschreibt das. Ich lese des Zusammenhangs halber von Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Hier haben wir fast die gleichen Vokabeln, fast die gleichen Worte. Das heißt hier, dass sie in ihren nichtigen Gedanken oder in einen nichtigen Wahn verfallen sind, in ihrem Sinn, ihren Gedanken. Da heißt es, ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also sie tun etwas und dann passiert auch noch etwas. Sie haben es abgelehnt, Gott zu ehren und sind dann in eine Nichtigkeit verfallen und dann wird ihr unverständiges Herz verfinstert. So werden wir diese Frage bestimmt nicht bis ins Letzte beantworten können, aber es gibt da die Verantwortung des Menschen und dann gibt es aber auch noch das Gericht Gottes und der Mensch wehrt sich, Gott zu erkennen und sein Zustand bleibt nicht, wie er ist, sondern er verändert sich. Das ist vielleicht auch etwas, was uns ein bisschen einschüchtern mag. Und so, wenn wir den Text weiter durchgehen würden, wird das so, ist diese Steigerung, die bis hin zu Unmoral führt und wo es heißt, dass Gott sie dahingegeben hat in einen Weg, der sie selbst zerstört und so weiter. Es klingt sehr ähnlich, nur noch ein bisschen ausführlicher wie die Verse, die wir hier im Epheserbrief gelesen haben. Paulus sagt, sie leben so, weil sie ohne Gott sind, weil sie ihn abgelehnt haben. Und er sagt, sie leben das, was sie sind, Finsternis. Und deswegen kommen diese Werke auch zustande. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir diesen Gedanken verstehen, weil Paulus geht nachher weiter und münzt das um auf die Christen und sagt, es gibt einen Herrschaftsbereich, unter dem stehen die Menschen und weil sie da drunter sind, deswegen ist ihr Leben auch so. Und er sagt, die Gottlosen sind so, weil sie gottlos sind, weil sie ohne Gott sind. Und wir werden auch nichtgläubige Menschen zu besseren Menschen machen, wenn wir ihnen versuchen, einen frommen Lebensstil, einen Lebenswandel überzustülpen oder anzuerziehen. Wir sind ja nicht in der Situation, dass wir, unsere Kinder sind noch relativ klein, kommen jetzt in das Teenageralter. Aber ich stelle es mir schwierig vor, gerade Eltern, die ungläubige Kinder im Haus haben und diese Tatsache dann irgendwann akzeptieren müssen. Es ist vielleicht jemand, der Gott so nicht kennt. Und das, man kann ihm das nicht anerziehen, dieses geistliche, christliche Leben. Weil das etwas ist, was aus Gott heraus, aus dem Wandel, aus der Beziehung zu Gott heraus geschehen muss. Bei aller Tugend und bei allem Guten, was wir an Werten weitergeben können. Aber so dieses Leben, was da pulsiert, das können wir nicht schaffen. Das können wir nicht einhauchen. Im Gespräch mit den Pharisäern erklärt Jesus ihnen, warum sie seine Worte nicht verstehen. Und das finde ich sehr aufschlussreich. Und er sagt, warum sie sogar noch nicht einmal die Worte von ihm hören können. Und weil sie beschweren sich und pochen darauf, dass sie Abrahams Same sind. Und Jesus sagt, dass Gott sein Vater ist. Und sie sagen, Abraham wäre ihr Vater. Und sie lehnen Jesus ab, weil Jesus sagt, ich bin das Licht und so weiter. Und in Vers 44 in Johannes 8, oder 43, da sagt Jesus ihnen Folgendes. Und das sind sehr, sehr harte Worte. Er sagt, warum versteht ihr meine Rede nicht? Und dann kommt die Antwort, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Und dann sagt er, dass er der Vater der Lüge ist und so weiter. Und das finde ich so bezeichnend. Er sagt, der Teufel ist so und deswegen leben die Menschen ohne Gott so, wie der Teufel das will. Er sagt, ihr wollt, was er will. Jemand, der unter der Vaterschaft und Herrschaft des Teufels lebt, der lebt so, weil dieser Zustand so ist. Und Paulus führt das hier so den Ephesern vor Augen. Und mir scheint, dass er dem jetzt nicht eine Kleinigkeit entgegenzusetzen hat und nicht sagt, und weil das so schlimm ist, sollt ihr jetzt aufpassen, dass ihr nicht genauso lebt. Sondern er hält ihnen Jesus Christus als Person entgegen. Der Vers 20 wurde schon zitiert und jetzt schauen wir in Epheser Kapitel 4, Vers 20 hinein. Da heißt es, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Und hier wird Jesus als Gegensatz zu diesem Wandel in der Finsternis entgegengehalten. Und kein geringerer als Jesus selbst. Dieser Herrscher des Lichts, der den Pharisäern sagt, ich bin das Licht. Ihr seid von unten, sagt er, ich bin von oben. Mein Vater ist der Vater des Himmels, ist Gott im Himmel. Euer Vater ist der Teufel, der Lügner, der Vater der Lüge. Und er sagt, Jesus hier, der Herrscher des Lichts, ja, das Licht Gottes, ist das, was er dem entgegenhält. Jesus, ja, das ist genau der, um den es vorher ging, das Haupt der Gemeinde. Er ist der Herr, er ist es, der die Gaben gegeben hat. Er ist das Zentrum, das Ziel, der Ursprung. Zu ihm hin wächst alles. Wie es heißt in Vers 15, in allen Stücken, zu ihm, dass wir hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Und jetzt sagt er in diesem Text hier weiter und sagt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, und jetzt schiebt er ein und sagt, wie es ja auch Wahrheit ist in Jesus, und dann beschreibt er weiter, was das beinhaltet, und hält dem entgegen und sagt, ihr kennt ihn doch, ihr kennt Jesus, und das wird einen riesen Unterschied machen. Das ist das Gegenteil von dem, was vorher beschrieben worden ist. Und dann bekräftigt er nochmal und sagt, ihr habt auf ihn gehört. Und wenn wir jetzt Johannes 8 lesen würden, wo Jesus mit den Pharisäern im Gespräch ist, da hatten wir es ja auch gelesen, er sagt, ihr hört nicht, was ich sage. Warum nicht? Weil ihr nicht von Gott seid. Wer von Gott ist, hört das. Und jetzt sagt Paulus zu den Christen und sagt, ihr habt gehört, was er euch gesagt hat. Ihr habt auf ihn gehört. Und allein die Tatsache, dass gläubige Menschen auf das hören, was Gott sagt, ist ein Zeichen und eine Bestätigung dafür, dass sie aus Gott geboren sind. Das ist eine gute Nachricht für jeden, der kämpft. Das ist eine gute Nachricht für jeden, der müde ist vom Kämpfen. Er sagt, ihr seid in ihm gelehrt worden. Und das bestätigt und meint ja das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus sagt, ich werde ihn schicken und er wird euch an alles das erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch in die Wahrheit hineinführen. Und jetzt beschreibt Paulus und sagt, in ihm seid ihr gelehrt worden. Und das sind so eine vielfache Bestätigung dessen, dass er sagt, ja, so ist es Wahrheit in Jesus Christus. Ihr seid wiedergeboren. Ihr seid diejenigen, die Jesus Christus kennen, die zu ihm gehören, die sein sind. Und das finde ich so, so wichtig an dieser Stelle zu wissen, wenn wir das gottlose Leben, den gottlosen Wandel eines Menschen ohne Gott sehen, der uns vielleicht sogar einschüchtern mag und auch der Gedanke, dass das Böse nicht bleibt, wie es ist, sondern schlimmer wird, dass er hier entgegenhält und sagt, Moment mal, ihr habt ganz andere Voraussetzungen. Ihr seid nicht Finsternis, ihr seid Licht. Nicht der Teufel ist euer Vater, sondern Gott. Ihr seid aus Gott geboren. Und das wird den Unterschied machen. Das wird hier viel, viel verändern. Das waren jetzt zwei Verse, aber das geht dann auch noch weiter. Und er sagt und erinnert, meiner Meinung nach klingt das wie eine Erinnerung, und sagt, ihr habt doch ausgezogen oder abgelegt. Und jetzt vergleicht er das wie mit einem Kleiderwechsel und sagt, ihr habt den alten Menschen, den früheren Wandel, habt ihr abgelegt. Und dann wird dieser frühere Wandel noch etwas beschrieben durch diesen Einschub, wo es heißt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Also genau das, was wir vorher auch so beleuchtet haben. Der gottlose Wandel ist ein Wandel zum Schlimmeren hin. Es ist ein Weg der Selbstzerstörung, der Selbstvernichtung. Ein Mensch ohne Gott in der Nichtigkeit seines Sinnes verschlimmert sich und zerstört sich. Und er sagt, und das war früher bei euch so, aber jetzt ist was passiert. Nämlich, ihr habt das abgelegt. Jesus Christus ist euer Herr, auf ihn habt ihr gehört, in ihm seid ihr gelehrt worden, ihn kennt ihr und deswegen habt ihr das abgelegt. Ihr habt diesen alten Menschen, diese sündige Natur, die nichts vernimmt von dem Geist Gottes, wie wir gelesen haben, die habt ihr Kraft der Gnade ablegen können. Er sagt, das ist vorbei. Und dann heißt es auch, dass der neue Mensch, dass der angezogen worden ist, in Vers 24. Und wenn der beschrieben wird, dann heißt es, dass er erneuert wird oder dass wir erneuert werden im Geist unserer Gesinnung, Vers 23. Und das ist interessant. Wenn der gottlose Wandel beschrieben wird, dann fing das an mit dem, dass sie wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und dann baut sich das alles auf, was wir eben durchgegangen sind. Und hier sagt er, und ihr, den neuen Menschen angezogen, und dieser wird auch erneuert in der Gesinnung. Also unsere Gesinnung, unser Verständnis wird erneuert. Wir haben letzten Sonntag diese Formulierung gehört in der Predigt, dass Gott unsere Schaltzentrale austauschen möchte. Ein technischer Begriff. Oder auch dieses steinerne Herz entfernen und ein fleischernes Herz, was fähig ist, Gottes Wollen und Gottes Gebot zu gehorchen, wahrzunehmen. Dass Gott das gemacht hat, dass dieser Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Und hier spricht die Bibel und auch an anderer Stelle häufig, dass wir erneuert werden in unserer Gesinnung. Römer 12, Vers 2, wenn wir das lesen, heißt es, dass wir in unserer Gesinnung erneuert werden. Dass wir uns erneuern lassen sollen. Also das zeigt, dass Gott hier am Werk ist und er verändert das Denken eines Menschen, beziehungsweise der neue Mensch hat ein verändertes Denken und das gewinnt immer mehr Herrschaftsanspruch oder gewinnt immer mehr Bedeutung auch im Leben eines Wiedergeborenen. Also hier hat ein Wechsel stattgefunden. Und ich finde, das ist so viel mehr, als wenn wir sagen oder jemand uns sagt, hör einfach auf, so schlecht zu sein. Hör auf, schlechte Taten zu tun, schlechte Gedanken zu haben. Streng dich an und werd ein vernünftigerer Mensch. Reiß dich zusammen. Was willst du? Mach dich doch nicht kaputt. Benimm dich doch einfach. So wie man vielleicht irgendwie einem Schüler das sagen würde. Streng dich an, reiß dich zusammen. Es ist mehr. Es ist, dass Gott selbst in uns wirkt. Dieser neue Mensch ist ein Leben aus Gott. Gottes Geist wirkt diesen Sinneswandel. Und ich sagte vorhin, wir haben ja diesen Vers aus 1. Korinther 2 gelesen. Victor, vielleicht kannst du das auch noch einblenden. 1. Korinther 2, ab Vers 12. Da wird das gegenübergestellt. Der natürliche Mensch, der vom Geist Gottes nichts wahrnimmt, und der Geist, der aus Gott geboren ist, der uns von Gott geschenkt ist, der Gott erforscht und ihn kennt und uns ihn offenbart. Das sind so die zwei Gegensätze, die hier beleuchtet werden. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Jetzt kommt dieser Vers. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Also da ist eine gewaltige Veränderung passiert. Und noch ist Paulus gar nicht so bei den Taten, bei Händen und Füßen, bei unserem Mund. Aber er sagt, da ist in unserem Sinn etwas passiert, das ist ganz gewaltig. Das ist etwas, was ein Mensch nicht machen kann. Da ist neues Leben entstanden. Wir kennen Gott. Wir haben seinen Geist geschenkt bekommen. Und der befähigt uns zu einem Wandel, der so ganz anders ist, wie der Wandel eines Menschen ohne Gott. Es mag freundliche Menschen geben. Und ich staune manchmal, wie zuvorkommend Menschen sein können, obwohl sie Gott nicht kennen. Aber wir wissen, dass ein Wandel ohne Gott in der Form auch sich steigert und wächst und dass ein Mensch sich von Gott wegbewegt. Aber ein Mensch, der Gott kennt, bei ihm passiert Veränderung zum Guten, zum Heiligen hin. Der neue Mensch, wenn er hier beschrieben wird, wenn wir hineinschauen, wie wird er hier beschrieben? Wenn wir Vers 24 mal hineinschauen, Epheser 4, Vers 24. Was sind so die Kennzeichen dieses neuen Menschen? Jetzt würde ich uns auch bitten, das mal in eigene Worte zu formulieren oder zu benennen. Wie wird dieser neue Mensch von Gott geschenkt? Wie ist er? Was kennzeichnet ihn? Dankbarkeit, ja. Er beweist Liebe. Er ist gerecht, ja, das ist ein Wort aus dem Text. Sehr gut. Er ist heilig. Und zwar wahrhaftig, aufrichtig, durch und durch. Er ist weise. Wenn wir nochmal in Vers 24 hineinschauen, nach welcher Art oder wem ähnlich ist dieser neue Mensch? Nach Gott geschaffen. Ja, das erinnert uns vielleicht, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen worden ist. Und hier heißt es, dieser neue Mensch, das neue Leben, was Gott schenkt, das ist Gott entsprechend. Und eigentlich mag uns das auch so ein bisschen einschüchtern. Das ist ja Gott entsprechend heißt ja so viel wie Gott gleich. Und dieser neue Mensch, den haben wir angezogen. Wir haben, ohne jetzt da Schlussfolgerungen zu machen, aber allein dieser Gedanke, dass da etwas Göttliches und es ist nichts Geringeres als Gott entsprechend geschaffen, in uns hineingelegt worden ist, uns gegeben worden ist, das ist das neue Leben aus Gott heraus. Und das sind so die Voraussetzungen, die Gott uns gibt, als seinen Kindern. Und dann ist es doch so leicht zu verstehen, warum Paulus dann sagt, und deswegen wandelt auch nicht mehr, wie ihr früher gewandelt seid. weil das beißt sich. Das passt nicht. Das erinnert mich so an diese Stelle aus Jakobus, wo es heißt, mit dem süßen und bitteren Wasser, das aus einer und derselben Quelle, das geht doch gar nicht. Oder wir lesen das besser, Jakobus 3, Vers 12, lese ich uns diesen Text. Da heißt es, kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Das geht nicht. In der Natur wissen wir, dass das nicht geht. Wir haben bei meinen Schwiegereltern im Garten, da steht ein Apfelbaum. Und unabhängig davon, ob wir mal Lust auf Kirschen, Birnen, Apfelsinen und sonst was haben, jedes Jahr bringt er Äpfel. Und die schmecken nicht besonders gut. Mein Schwiegervater isst die so ziemlich alle auf, aber jedes Jahr Äpfel, weil das ein Apfelbaum ist. Das ist die natürlichste Sache der Welt. Und hier sagt Paulus, der neue Mensch, der ist nicht geschaffen dafür, dass der so wandelt. Und der kann es auch gar nicht. Und weil ihr den angezogen habt, deswegen wandelt jetzt auch so. Versucht nicht und lasst nicht zu, dass da irgendwas anderes an eurem Baum wächst, sondern lasst diesem neuen Leben, lasst das durchkommen. Gebt ihm Platz. Lasst euch verändern in eurer Gesinnung. Römer 12. Weil ihr Licht seid, lebt als Kinder des Lichts. Nicht streng dich an, versuch und dann wirst du vielleicht Licht sein. Nein, andersherum. Und das Interessante ist, und ich will diesen Vers hier unbedingt noch mit reinnehmen, Vers 25, da heißt es, darum legt die Lüge ab. Weil das so ist, weil dieses neue Leben angezogen worden ist. Und jetzt fragen wir uns, wie sieht denn geistliches Leben aus? Wie sieht geistlicher Kampf aus? Wie sieht ein Leben voll Heiligen Geistes aus? Und Paulus wird hier so unendlich praktisch und sagt, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Das, was wir noch so mitschleppen von dem alten Menschen, was manchmal noch so durchscheinen und durchschimmern möchte, er sagt, legt das ab. Und nicht nur ablegen, stattdessen das Gute, das Gegenteil tun. Und dann schließt er diesen Vers, oder dann endet dieser Vers mit der Begründung, denn wir sind untereinander Glieder. Und das nimmt uns nochmal so gedanklich mit von dem Zusammenhang, aus dem wir gekommen sind. Es geht um die Einheit des Leibes von Jesus Christus. Er sagt, auch der Wunsch, heilig zu leben, auch der Wunsch, im Geist zu wandeln, findet darin eine Begründung, dass wir untereinander Glieder sind. Und Geschwister, seien wir ehrlich, wie oft hat uns das schon ermutigt, wenn wir ein geistliches Leben bei unserem Bruder, bei unserer Schwester sehen, es ihnen nachzumachen. Wie oft hat es schon in uns Gutes bewirkt, wenn wir eine Begegnung haben, von der wir sagen konnten, das ist ein Mensch, der lebt mit seinem Herrn. Es heißt, reizt einander an zu Liebe und zu guten Werken. Aber auch das Gegenteil ist leider auch der Fall, dass wir einander auch verführen können. Und deswegen heilig und unserer Berufung würdig und dem neuen Leben nach entsprechend zu wandeln, hat so viel gute Auswirkungen. Es wird uns stärken, wir werden diesen Kampf nicht müde werdend weiterführen. Wir werden dranbleiben und es wird dem anderen erbauen und es wird auch ihn stärken, an diesem Leib dran zu bleiben und für die Einheit zu kämpfen, die Einheit zu bewahren. Amen. Ich würde uns auch jetzt die Gelegenheit geben, vielleicht auch in diese aus dem Text heraus Anliegen auch zu formulieren. Oder vielleicht hast du einfach einen Wunsch, dass die Gemeinde für etwas betet, dass wir das in unsere Gebetszeit so mit hineinnehmen. Dann kommt hier nach vorne und gebt das weiter.